Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und remote zugeschaltet ist
Florian Zapp.
Hi Florian, was machen wir heute?
Hi Martin, wir sprechen heute über Retention und die bleibewürdige Organisation. Das machen wir beide nicht alleine, sondern wir haben uns eine Expertin und einen Experten dazu eingeladen und die stellen sich gleich gerne mal selber vor.
Hallo, ja, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Ara Schmid von Metaplan. Wir freuen uns, dass wir mit euch über das Thema sprechen dürfen. Vielleicht kurz zum Hintergrund, Beraterin bei Metaplan. Ich glaube, ihr hattet ja auch schon ein paar andere Gäste von Metaplan bei euch. Das mag dem einen vielleicht schon was sagen, was wir genau machen. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf. In meinem Vorleben war ich mal Politikwissenschaftlerin in internationalen Organisationen und Stiftungen. Habe ja ein bisschen was von der Welt gesehen und ich würde sagen, die Zumutungen haben mich dann zu Metaplan gebracht. Aber da werden wir vielleicht später auch noch mal mehr drüber sprechen. Genau.
Ja, schön, dass du da bist.
Danke.
Hallo. Cool, dann übernehme ich, Andreas Stammnitz, bin Kollege von Sarah, auch Organisations- und Strategieberater bei Metaplan. Ich habe auch ein Vorleben, ich war recht lange im Mediengeschäft, in unterschiedlichen Umfeldern, Konzern, Mittelstand, Startup, alles mal erlebt und war mal Kunde von Metaplan und habe dann irgendwann die Seiten gewechselt, weil mir die Methode gefallen hat und weil ich die Breite an Themen und Kunden spannend fand und bin jetzt seit einigen Jahren in unterschiedlichen Branchen und Themen als Berater aktiv und habe mit Sarah zusammen an dem White Paper Wer geht, hat Recht arbeiten dürfen, was uns heute hierher bringt.
Ja, sehr schön, ihr beiden. Herzlich willkommen. Ich habe lustigerweise gemerkt, dass ich in unserem Vorbereitungsdokument Wer bleibt, hat Recht geschrieben habe. Das ist mir aber erst ganz spät aufgefallen.
Das ist eine Zumutung, lieber Florian.
Vielleicht haben die ja auch Recht, die sie bleiben.
Ja, alle haben Recht. Genau, und darüber wollen wir heute sprechen. Ein ganz toller Titel, Wer geht, hat Recht, Retention und die Suche nach der bleibewürdigen Organisation. Wir kommen gleich auf diesen tollen Titel, aber lasst uns doch vielleicht mal erst eine Grundlage schaffen, über was sprechen wir, wenn wir mit euch über Retention sprechen?
Können wir kurz beide sagen, was wir darunter verstehen. Wenn man es so ganz knapp machen würde, würde ich sagen Mitarbeitendenbindung. Das ist ja ein bisschen so ein Schlagwort. Und wenn man so einen Ticken weiter ausholt, würde ich sagen, Fluktuation ist in Organisationen was ziemlich Normales. Es muss auch nicht immer was Besorgniserregendes sein. Aber aus meiner Sicht sprechen wir über ja, vermeidbare Gründe, sprechen über Mitarbeitendenbindung und wir sprechen dann über gute Retention, wenn man Leute hält, beziehungsweise wenn man so vermeidbare Gründe abschafft. Genau, aber da wollen wir jetzt dann gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Jetzt benutzt ihr das Wort Retention, finde ich total spannend. Ich komme auch aus Marketing, also aus dem Produktmanagement und ich kenne das eher aus diesem Kontext, aus dem Marketing-Kontext. Ja. Wird das auch im HR-Kontext, sag ich jetzt mal, wenn es um Einstellungen und sowas geht, mutmaße ich mal, dass es Richtung HR geht. Genau, wird das da auch benutzt oder habt ihr das jetzt quasi in diesen Bereich mit reingebracht?
Nein. Also das ist schon eine Vokabel, die tatsächlich, wenn man gar nichts davor setzt, vielleicht auch interpretationsbedürftig ist. Und im HR-Bereich ist sie durchaus verbreitet. Also die einen sagen, wir müssen uns um Recruiting kümmern. Mhm. Und diejenigen, die sich dann eher um die Bleibewürdigkeit kümmern, für die ist Retention schon eine geläufige Vokabel. Aber wenn man von außen schaut, ist es natürlich auch verwechselbar mit sowas wie Customer Retention oder so. Gemeint ist das Gleiche. Menschen zu halten und zu binden. Mhm.
Ja, da sind wir schon fast in der Überleitung drin. Wieso kamt ihr denn auf dieses Thema? Was hat euch dahin geführt, dass ihr euch so intensiv damit beschäftigt habt? Also euch beide und aber auch Metaplan als Organisation.
Ja, also das ist nicht ganz überraschend durch Kundenprojekte zu uns gekommen, wo es ganz unterschiedliche Seismographen gab. Also ich kann ja mal so idealtypisch zwei Szenarien bisschen illustrieren, die uns zu dem Thema Bleibewürdigkeit oder Retention geführt haben. Das eine war ein CFO, der auf sein Unternehmen geguckt hat und gesagt hat, also irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben in bestimmten Bereichen extrem stark gestiegene Fluktuationsraten und das taucht aber nirgendwo in meiner Gewinn- und Verlustrechnung auf. Ich habe den Verdacht, da gibt es versteckte Kosten. Irgendwas ist da im Argen. das möchte ich gerne besser verstehen. Also das war der Initialmoment, um da dahinter zu gucken. Und gleichzeitig, und das breitet dann vielleicht das Thema auch ein bisschen aus, sind Fluktuationsraten und Fluktuationen nicht der einzige Motor, um sich das Thema Bleibewürdigkeit anzugucken. Sondern wir haben an anderer Stelle mit einer Organisation zu tun gehabt, die ganz scharf darauf war, dieses Siegel Great Place to Work zu bekommen und einfach mal geschaut hat, was können wir denn noch besser machen? Wo können wir denn noch besser werden in der Bindung? Und da war dann das Senken der Fluktuationsrate nur das sekundäre Motiv. Primär ging es darum zu schauen, wo können wir einfach insgesamt für mehr Arbeitszufriedenheit und dann mutmaßlich auch vielleicht sogar noch für eine höhere Produktivität sorgen.
Great Place to Work, schönes Stichwort. Als das neu rauskam, fand ich das total spannend, dieses Label. So gab mir auch so ein bisschen Orientierung. Oder ich fand es schön, wenn ein Unternehmen, für das ich mich interessierte, dann auch dieses Siegel hatte oder eine Einstufung hatte. Wie ist denn das heute zu werten? Wie, wenn man das, also ich sehe es nicht mehr ganz so oft und irgendwie ist jeder super.
Ich würde das Siegel jetzt nicht überbewerten. Also in dem Fall war es tatsächlich nur der Auslöser für eine Exploration, die uns dann aber schon sehr tief auch in die Bedingungen vor Ort und in die Arbeitszusammenhänge hineingeführt hat und wo zum Glück das Siegel irgendwann zweitrangig wurde. Mhm. Ob man das jetzt hat oder nicht, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, ob man glaubt, das zu brauchen, um als Arbeitgebermarke attraktiv zu sein. Ich sehe es tatsächlich doch noch häufiger, muss man sagen. Und auch gerade die, die das Siegel haben oder auch in dem Ranking dann weit oben sind, nutzen das auch sehr aktiv. Aber wir sind jetzt keine Great Place to Work Beratung. Also auch das nochmal eingebunden an der Stelle. Wir sind nicht diejenigen, die dauernd irgendwo hingerufen werden, um beim Siegelerwerb zu helfen.
Aber vielleicht da nochmal ergänzend oder vielleicht auch mit Blick auf diese beiden Fälle, die du gerade geschildert hast, Andi. Häufig würden wir sagen, hilft sowas ja, um sich mit Dingen zu beschäftigen. Ne? Also es braucht häufig so ein bisschen so einen Anschub. Und in einem einen Fall war es eben die Finance-Seite, die irgendwie gesagt hat, Mensch, hier mit Blick auf die Kosten, ne? So, wir sehen da ganz viel Potenzial, beziehungsweise können wir da nicht was tun. Und auf der anderen Seite war es eben ne, diese Intention, dieses Siegel zu bekommen, was dann die Leute am Ende dazu geführt hat, etwas zu tun, beziehungsweise die Leute dann dazu geführt hat, sich mit ihren Organisationen zu beschäftigen und im Zweifel vielleicht ein paar Dinge zu verändern. Und ich glaube, so kann man auch gerade solche Siegel und so ganz gut betrachten. Ne? Das ist immer so eher als ein Startpunkt für eine Konversation und eher nicht der Endpunkt. Genau.
Ja, so gleich, Florian und ich machen uns oft so einen Spaß aus, deine 10 Schritte zum Erfolg oder ja, genau. Deine 10 Schritte zu einem agilen Team, whatsoever. Aber es ist ja immer genau so, wie du sagst, ja, die 10 Schritte zum Great Place to Work kann ja eine gute Hilfe sein. Wenn du damit anfängst und hast dich da noch nicht mit auseinandergesetzt, kann das ja durchaus hilfreich sein, entweder so ein Siegel anzustreben oder die 10 Schritte zum Siegel hinzugehen, wie auch immer. Okay.
Jetzt wollen wir die beiden aber gar nicht zu tief in Great Place to Work verstricken, für die sie ja gar nichts können, sondern wir haben mitgenommen, es gibt sozusagen unterschiedliche Wege, sich mit dem Thema Retention zu beschäftigen. Habt ihr das Gefühl, das ist was insgesamt, also würde jetzt naheliegen, ich habe keine Zahlen dazu, aber insgesamt, wenn man über das Thema irgendwie Fachkräftemangel und große Wellen von Menschen, die in Ruhestand gehen demnächst, was die Organisation viel beschäftigt, mehr beschäftigt als vielleicht vor 10 Jahren?
Ja, also vor diesem Hintergrund, so kommt das auch bei uns angeflogen. Ne? Also wir würden, glaube ich, nicht behaupten, dass alle Organisationen da draußen jetzt ein ganz, ganz dringendes Tension- oder Fluktuationsproblem haben. Aber genau die Stichworte, die du gerade eben schon genannt hast. Ne? Also man kann einerseits so ein bisschen Branchen identifizieren, bei denen das gerade sehr vordringlich ist. Da ist vielleicht allen voran die Pflege zum Beispiel, ne? Der Gesundheitsbereich. Da bekommen wir ganz, ganz, ganz viel Rückmeldungen auf unser White Paper. Da trifft das wirklich ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Aber auch, genau wie ihr schon gesagt habt, ne, also gerade da, wo so große Kohorten von Mitarbeitenden in Ruhestand gehen, wo man vielleicht eh schon diese Art von Fluktuation hat, die ja irgendwie sehr natürlich ist, da ist es dann vielleicht besonders schmerzhaft, wenn an der einen oder anderen Stelle dann auch noch Leute gehen, die man jetzt vielleicht gerne gehalten hätte oder die jetzt nicht auch von dieser, sage ich mal, großen Rentenwelle betroffen sind. Ne? Also ich glaube, da kann man schon so ein paar Muster erkennen und da ist das Thema für manche relevanter als für andere. Und es kann aber auch zum Beispiel sein, dass in einer Organisation, die grundsätzlich kein Thema damit hat, vielleicht mal eine Abteilung betroffen ist. Also das sehen wir auch, wo dann eben, weiß ich nicht, Abteilungsleitende oder ja Führungskräfte von einzelnen Teams oder so auf einmal merken, hier kündigen gerade ziemlich viele, jetzt haben wir hier eher ein lokales Problem, aber das kann auch vorkommen. Und ja, damit kann man das natürlich auch adressieren. Also es muss nicht immer die globale Organisation sein, die jetzt vielleicht ein Fluktuationsproblem hat.
Ja, ein großer Kunde von uns, oder wir haben mehrere Kunden, die Behörden sind. Und da haben wir so große Interviewreihen mal durchgeführt. Dann ging es um das Thema Führung. Und da haben uns Menschen, das ist jetzt 2-3 Jahre her, so fast erschrocken gesagt, mittlerweile kündigen Beamte bei uns. Ja, das war für die so ein neues Eskalationslevel, dass jetzt sogar Beamte einfach kündigen und dann woanders hinziehen. Ich glaube, es hat jetzt nicht nur immer was mit der Frage zu tun, wie bleibewürdig ist eine Organisation, sondern auch mit der persönlichen Einstellung und auch vielleicht so einer Verknüpfung, wie sehr man sich da als Beamtin oder Beamter verschreibt. Aber da ist mir das so aufgefallen. Das war für die, also die haben gesagt, das war undenkbar. Da gab es Einzelfälle. Und jetzt ist das ein abwägbares Szenario, was die Menschen so einbeziehen. Ja.
Hatten wir ja kürzlich erst, ne? Hast du mir erzählt. Ja, der hat dann gekündigt. Ja. So, hey, der war doch Beamter. Ja, der hat gekündigt. Ja, wie? Ist kein Beamter mehr? Nein, gekündigt ist gekündigt. Ja, spannend. Hat man dich so verknüpft, ne? Dass das passiert.
Ja. Was, glaube ich, im Hintergrund schon auch stattgefunden hat, und das hat ja sogar damals ein Label bekommen, ist dieses Phänomen The Great Resignation, wo so im, ich sag mal so in der, was ist das dann, in der Heckwelle von Corona doch ziemlich viele Leute ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. Einerseits, weil sie vielleicht während Corona mussten und dann wieder woanders hingewechselt haben, oder weil sich während Corona doch viele Fragen und Lebensentscheidungen auch nochmal neu gestellt haben. Und wir sind jetzt, muss man sagen, in einer Phase dazugekommen, wo schon dieser Hit in manchen Organisationen noch spürbar war, wo wir aber bewusst versucht haben, davon wegzuschauen und eben nicht dieses Post-Corona-Phänomen in den Blick zu nehmen. Es hat aber generell dazu geführt, dass Leute öfter in ihrem Umfeld Menschen sehen, die den Job wechseln und merken, oh, es hat ja gar nicht wehgetan. Es hat der Person vielleicht sogar gut getan. Und insofern, vielleicht muss man auch davon ausgehen, dass, wenn man jetzt mal so einen 10-Jahres-Vergleich zieht, dass Fluktuationsquoten generell ein bisschen höher sind, als sie vielleicht in der Vergangenheit waren.
Jetzt habt ihr die These aufgestellt, dass Organisationen nicht nur vermeidbar Dinge tun, die sie abstellen können, um Menschen bei sich zu halten und bleibewürdig zu werden. Das wäre ja ein bisschen einfach, dann müsste man nicht so weit gucken. Ja, dann würde man einfach sagen, hör doch auf mit diesen offensichtlichen Sachen, sondern euer Take ist ja, dass Organisationen gar nicht anders können, als Zumutungen für ihre Mitarbeitenden bereitzuhalten. Nehmt uns da mal ein bisschen durch diese Gedankengänge mit.
Ja, sehr gerne. Genau, Metaplan ist ja eine, wir sagen immer, organisationssoziologisch fundiert arbeitende Beratung. Und das steckt da ja schon ein Stück weit mit drin, ne? Also die Theorie, mit der wir auf die Welt da draußen gucken, ist eben die Organisationssoziologie. Und da tauchen dann eben genau solche Begrifflichkeiten auf, beziehungsweise da versuchen wir dann auch bewusst zum Teil solche Begrifflichkeiten selbst zu entwickeln, wie zum Beispiel diesen Begriff der Zumutung, um eben ganz gezielt Phänomene zu beschreiben, ne? Und um dann eben aber auch ins Handeln zu kommen und um da eben Dinge zu verändern. Und ja, warum sind jetzt Organisationen voller Zumutungen und warum kann man das nicht einfach abstellen? Ich fange mal so ganz allgemein an, Menschen werden Mitglieder in Organisationen. Ne? Also Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass man Mitglied wird. Das ist zum Beispiel anders als bei Familien oder bei Freundeskreisen. Ne? Und also die Mitgliedschaft in Organisationen hat eben so ein paar andere Elemente. Ich werde Mitglied, ich stelle oder ich gebe der Organisation was dafür, in der Regel meine Arbeitskraft, bekomme aber auch was dafür. In der Regel ist das eben Geld, aber auch Zugehörigkeit oder vielleicht auch eine gewisse Sinnstiftung in einem Rahmen. So. Und ich bin dann aber als Teil dieser Organisation, bin ich eben Teil eines Systems und in diesem System muss ich eben dann aber auch gewisse Rollen übernehmen und daraus folgen dann auch gewisse Handlungen. Ja? Und einerseits kommt man da so ein bisschen in Zwiespalt. Ich als Person, Sarah, bin dann Mitglied einer Organisation und habe in dieser Organisation eine gewisse Rolle und muss dann da vielleicht Dinge tun, die mir als Mensch Sarah nicht immer total richtig angebracht oder vernünftig vorkommen. Ne? Ich habe vorher über Beispiele nachgedacht, die man hier gut erzählen kann. Wir landen sehr gerne in so Bereichen, ja, wie Pflege zum Beispiel, ne? Ich glaube, es ist völlig naheliegend. Bin vielleicht in eine Organisation eingetreten, um Patienten, Patientinnen zu pflegen. Und auf einmal stelle ich hier fest, dass ich ganz viel Papierkram erledigen muss. Das finde ich jetzt vielleicht nicht sonderlich vernünftig und auch irgendwie nicht richtig in einem gewissen Moment, wenn ich mich ja eigentlich um einen Patienten kümmern muss. Trotzdem verlangt es die Organisation zu mir. Trotzdem muss ich es ein Stück weit tun. Ein anderes Beispiel vielleicht jetzt auch von uns als Beratende, also ich erlebe das immer als wahnsinnige Zumutung, wenn ich irgendwelche Stunden aufschreiben muss, was ich jetzt auf welchem Projekt getan habe. Ihr lacht, das kennt ihr bestimmt auch. Das finde ich als Person Sarah todeslästig. Und wenn ich das Freitagabend noch machen muss, dann verdirbt mir das immer irgendwie den Start ins Wochenende. Trotzdem wird es von meiner Rolle verlangt. Und trotzdem findet das meine Organisation sinnvoll und richtig. Und es gibt sehr gute Gründe dafür. Ne? Wenn ich dann mit der Buchhaltung spreche oder auch wenn ich dann irgendwann mal vielleicht Rechnungen für meine Dienstleistung stellen möchte, dann ist das total naheliegend. Ne? Und das ist sozusagen, also man ein großer Herd der Zumutungen kommt eben aus dieser Trennung Person und Rolle und eben Mitgliedschaft in der Organisation, dass ich dann eben Dinge tun muss, die für die Organisation sehr viel Sinn haben, für mich aber eben erstmal nicht. Ich bekomme aber auch was auf der anderen Seite dafür. Ne? Es ist jetzt, geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, wenn Organisationen so schlimm wären und eben an allen Ecken und Enden nur Zumutungen rauskriechen würden, dann wäre ja niemand Mitglied der Organisation. So, es geht aber darum, da kommen wir dann jetzt auch schon zu den Lösungen. Ich glaube, das schauen wir uns danach noch mal ein bisschen mehr in Ruhe an. Aber es geht dann eben darum, wie wird damit dann eigentlich umgegangen. Ne? Also, dass es diese Zumutungen gibt, ist erstmal völlig normal. Man wird das auch nie komplett wegorganisiert bekommen. Uns fallen bestimmt 1000 Beispiele ein. Aber die Frage ist dann eben, wie damit umgegangen wird. Und das wird dann aus unserer Sicht eben in manchen Fällen zum Fluktuationstreiber und in manchen anderen Fällen aber eben nicht.
Ja, total spannend. Vor allem mir so spontan ist mir die Polizei eingefallen oder ja, Feuerwehr.
Tolles Beispiel.
Oder genau. Riesenbeispiel waren ja jetzt irgendwie auch in der Armee, ne, dass ja die, die den Dienst hinter sich haben, die hätten gerne so, ja, mir geht's nicht gut, könnte sich mal jemand kümmern.
Genau.
Und das ist ja genau, wenn ich weiß, ne, das ist ja eine Riesenzumutung gegenüber unseren Jobs jedenfalls. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wahrscheinlich eh nicht, das ist ja gar nichts. Wir machen ja nicht viel kaputt und sterben auch keine Menschen, wenn wir mal einen Fehler machen. Aber auf der Seite ist bin immer dankbar, dass sie das machen und ja, hoffentlich wird sich gut um die gekümmert. Ne?
Das ist ein tolles Beispiel. Lass uns das mal parken für nachher, weil da gibt es ja jetzt Diskussionen über diesen Veteranentag.
Und ich Veteran, glaub, genau, ja.
Da können wir, das können wir nachher nochmal nutzen, um so ein bisschen die Ebenen nochmal auseinander zu halten. Also lass uns mal an das Beispiel nachher auf jeden Fall nochmal denken. Ich glaube, das eignet sich sehr gut, um so ein paar Dinge auseinanderzuhalten. Ja.
Zumutung finde ich ein sehr treffendes Wort. Genau, und ein Wort, das ihr auch schon am Anfang mit eingepflegt habt, ist die bleibewürdige Organisation. Das ist ich auch ein schönes Wort finde. Was, wir haben ja das gerade mit den Zumutungen gehabt, aber was macht denn eine Organisation noch bleibewürdig, würdet ihr sagen?
Ja, genau. Jetzt könnte man ja ganz trivial sagen, die bleibewürdige Organisation bietet einfach weniger Zumutung.
Das wäre zu einfach.
Das ist sicherlich auch nicht völlig falsch.
Ja.
Aber um nochmal dem Ganzen ein bisschen mehr Substanz zu geben, diese Zumutungen spielen sich häufig ab in einem Bereich, den die Sozialwissenschaft Indifferenzzone nennt. Also ich mache Dinge, die ich vielleicht nicht von Herzen liebe, die aber irgendwie dazugehören. Man erledigt es halt. Naja, gut, muss ich halt noch die Reisekostenabrechnung machen. Naja, muss ich halt für den Kollegen kurz mal einspringen, weil wieder jemand krank war. Ist in Ordnung, wir sind ja kollegial hier. Und die Frage ist einfach, sozusagen sowohl von der zeitlichen Dauer als auch vom Umfang der Zumutung her, wie lange hält das dann an und steckt dann irgendwann auch System dahinter, wird das zu einem systematischen Problem. Und Bleibewürdigkeit würden wir unter anderem eben so beschreiben, dass man nicht permanent die Grenzen dieser Indifferenzzonen entweder austestet oder weiter ausdehnt, sondern sich eher damit beschäftigt, was passiert eigentlich innerhalb dieser Indifferenzzonen. Weil das ist im Grunde, das ist so der Ort, wo man die Warnsignale aufschnappen kann, die irgendwann zu Fluktuationen führen und zu so einer Fluktuation führen, die man vielleicht auch nicht vorhergesehen hat. Und um nochmal von einem anderen Blickwinkel her zu antworten auf die Frage der Bleibewürdigkeit. Wir führen in dem White Paper ja auch die sogenannten drei Seiten der Organisation ein. Die Schauseite, die formale Seite, die informale Seite. Das ist eigentlich so die wesentliche Sortierlogik, sowohl für die Analyse als auch für die Maßnahmen. Und jetzt könnte man mal so vielleicht ganz knapp sagen, eine bleibewürdige Organisation schafft es meistens ganz gut, nach einigermaßen vernünftige Konkurrenz von der Schauseite und den realen Verhältnissen vor Ort herzustellen. Also ich lasse mich auf die Organisation ein, ich werde Mitglied und ich erlebe nicht was völlig anderes als das, was zum Beispiel das Employer Branding mir vorgegaukelt hat. Also das wäre so ein Ansatzpunkt, um dann auch an der Bleibewürdigkeit zu arbeiten. Oder auf der formalen Seite, die bleibewürdige Organisation ist gut darin, relevante Zielkonflikte, die vielleicht häufig auf dem Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen werden, zumindest so zu lösen, dass man sich auf eine saubere, formale Basis hinterher berufen kann. Also das ist so eine typische Zumutung. Wir haben das zum Beispiel im Handel erlebt, dass dort Programmwidersprüche bestehen. Ich will alles richtig machen. Ich möchte den fröhlichen Kunden aus dem Laden laufen sehen und gleichzeitig möchte ich mich auch ans Prozesshandbuch halten. Und dann kommt plötzlich jemand und möchte einen Joghurt reklamieren und im Prozesshandbuch steht, das geht aber nur gegen Vorlage des Kassenbons. Und mein anderes Programm sagt aber, wieso? Das ist Frau Müller. Ich möchte, dass sie morgen wiederkommt. Die kommt seit 10 Jahren in unseren Laden. Ja, und dann muss man zwischen diesen beiden Dingen navigieren. Und wenn man das zu lange auf den Mitarbeitenden selber überlässt, wird es eben zur Zumutung, die vielleicht lange noch innerhalb der Indifferenzzone liegt, irgendwann nicht mehr. Und wir würden eben sagen, wer an der Bleibewürdigkeit arbeiten will, nimmt sich solche Beispiele, beobachtet die klug und stellt dann aber auch eine Erwartungssicherheit für die Menschen vor Ort her, damit sie sagen, jawohl, toller Supermarkt. Die haben sich sogar darum gekümmert, dass ich mir nicht jeden Tag den Kopf zerbrechen muss, wie ich jetzt Frau Müller glücklich mache.
Ich habe gerade so überlegt, es kommt jetzt bisschen vielleicht plötzlich die Frage, um die abschließend zu beantworten, aber wenn ich mir so überlege, wie Arbeitsverhältnisse vor 50 Jahren geschildert werden, habe ich spontan den Eindruck, diese Indifferenzzone ist für die Menschen immer kleiner geworden. Also man hat so, früher war man viel mehr bereit, oder vor 100 Jahren oder so, ich lese gerade ein Buch, was irgendwie 1930 geschrieben wurde, da geht es um so einen Tischler in so einer Fabrik, also was der am Arbeitsplatz alles erlebt, das wäre heute rechtlich gar nicht mehr möglich, aber das irgendwie war offensichtlich Teil des Deals für ihn in der Mitgliedschaft. Aber jetzt mal von so Extrembeispielen abgesehen, könnt ihr da irgendwie anschließen, dass man früher vielleicht mehr bereit war, in seiner Mitgliedsrolle auszufüllen und hinterfragt und heute da sehr viel genauer hinguckt?
Spannende Frage. Wir versuchen uns mal eine Antwort. Besser gesagt, ne? Kann man wahrscheinlich nicht allumfassend beantworten. Also einerseits der Beobachtung, das finde ich total naheliegend, ne? Dass man das so formuliert. Dann würde man aber auch sagen, naja, und es gibt eben sehr gute Gründe, dass man jetzt inzwischen eben Arbeitsschutzgesetze hat. Ne? Dass, also wenn du eben genau bei diesem Schreiner damals bist oder wenn man eben in Fabriken schaut um die Jahrhundertwende, ne, und die Arbeitsbedingungen zu dieser Zeit waren, da hat sich ja so viel getan, auch dass man jetzt irgendwie einen 8-Stunden-Tag hat und dass man Pausen machen muss und so weiter und so weiter. Das heißt, ja, früher musste man mit deutlich mehr Zumutungen einerseits auseinandergehen. Ich glaube, Arbeit war zum Teil in einigen Bereichen oder für deutlich mehr Menschen wahrscheinlich auch körperlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich glaube aber schon auch, dass, also eben ohne jetzt in dieses, ist heute eigentlich alles nur noch Mühe, ne? Müssen die sich jetzt eigentlich endlich mal alle zusammenreißen und dann wird's gut.
Früher sind wir auch barfuß zur Schule gelaufen.
Ja, genau, um da so ein bisschen was entgegenzusetzen, was wir eine ganz große These unsererseits ist, dass eine Arbeitsteilung auch an vielen Seiten zu Vereinfachungen führt. Ne? Also man kann irgendwie behaupten, okay, gewisse Prozesse, das wird alles irgendwie immer arbeitsteiliger und es entstehen dann so Subsysteme in Organisationen, die sich dann wiederum für sich irgendwie optimieren. Und man denkt sich dann auch manchmal so, Mensch, alle optimieren sich hier irgendwie für sich selbst, was für die Einzelergebnisse gut sind. Aber was man zum Beispiel überhaupt nicht aus den Augen verlieren darf dabei, ist, dass das Ganze zum Teil auch wieder integriert werden muss. Also heute zum Beispiel eine ganz große Zumutung oder eine ganz große Leistung, die in vielen Organisationen passiert, ist eine Integrationsleistung von Prozessen, die inzwischen wahnsinnig arbeitsteilig sind. Vielleicht, Andi, kannst du da gleich das Pflegebeispiel nochmal anführen, weil ich das da so bestechend finde. Und da würde ich eben sagen, also augenscheinlich werden da Dinge einfacher, ne? Und man könnte irgendwie sagen, jetzt sollen die sich doch mal zusammenreißen. Aber aufgrund Vereinfachungen an manchen Stellen entstehen an anderen Stellen wieder Zumutungen, weil Menschen diese Komplexität, die dadurch entsteht, im Blick haben müssen und weil Menschen das, was an einzelnen Stellen dann wieder Sinn macht und für Vereinfachungen schafft, das wieder integrieren müssen. Das ist jetzt einmal so abstrakt gesprochen und vielleicht, Andi, weil ich dieses Beispiel so toll finde, magst du einmal aus unserer Pflegeexploration erzählen.
Ja, wir durften gerade für verschiedene Klinikorganisationen die Zumutungen im Pflegebereich analysieren. Und die Kurzzusammenfassung ist, du hast es dort eigentlich mit Menschen zu tun, die viele Gewerke orchestrieren müssen. Also wir haben mal so gesagt, sowas wie ein Eventmanager oder wie ein Weddingplanner sind. Also permanent mit dem Mikro am Ohr gucken, dass die Wäsche vom Wochenende rechtzeitig da ist, damit die Laken bezogen werden können. Und dann noch, wenn die Physiotherapie anruft und sagt, könnt ihr den Termin von 17 Uhr auf 14 Uhr vorziehen, schnell wieder reagiert. Also permanent am Patienten eigentlich die verschiedenen Leistungen so einer Klinik integriert. Und dabei wird vergessen, dass das eigentlich nicht die ursprüngliche Motivation war, diesen Beruf zu wählen und dass man vielleicht dafür auch gar nicht ausgebildet worden ist, sondern eigentlich hat man eine Gruppe von Menschen, die mal den Inhalt hatten, nah am Patienten zu sein, entsprechend sich um die Person zu kümmern und nicht 1000 Leistungen aus allen Gewerken, die zuarbeiten, zusammenzuführen.
Und die Zeit nicht zur Verfügung steht. Das eben auch nochmal. Ne? Also da wird eine Arbeit vollrichtet, die vollkommen essentiell ist dafür, dass dieser ganze Kosmos Klinik oder diese ganze Organisation Klinik funktioniert. Aber wenn man jetzt sagen würde, hey, eine der Hauptaufgaben der Pflege ist eben diese Orchestrierung, wie Andi das beschreibt. Und wie viel Zeit ist dafür eigentlich vorgesehen im Alltag einer Pflegekraft? Da glaube ich, wird man in sehr viele leere, fragende Gesichter blicken, die sagen, oh, haben wir so eigentlich noch gar nicht gesehen. Ja, wissen wir auch nicht. Und wir wissen ja, wie die Taktung ist und wie man, weiß nicht, 3 Minuten fürs Waschen hat oder 4 Minuten für den Vorgang. Ne? Also in einer Profession, wo dann alles irgendwie vorgegeben zum Teil und getaktet ist. Und man dann aber zum Beispiel also diese Orchestrierung, man das eben nicht auf dem Schirm hat oder das eben nicht mit eingepreist wird, das wird dann zur ganz großen Zumutung. Und ich finde das eben so schön als Beispiel, Florian, um eben zu sagen, ja, also an vielen Stellen sind da Systeme optimiert und sind Dinge irgendwie besser geworden, aber daraus ergeben sich, wir nennen das mal gern Folgeprobleme. Und da glaube ich, das passiert heute eben immer noch genauso, halt eben an anderen Stellen. Und heute sind das andere Folgeprobleme als vielleicht vor 100 oder 200 Jahren, als ich irgendwie 16 Stunden in meiner Fabrik sitzen musste. So.
So, nun arbeite ich ja in der IT. Wir vereinfachen ja nur, also das Ziel ist ja, alles zu vereinfachen, immer mehr. Und da kam ja gerade der Gedanke, ja, warum tun wir das? Weil natürlich drumherum alles komplizierter wird. Exakt. Also es wird ja niemand auf die Idee kommen, Dinge zu vereinfachen, wenn es nicht nötig ist. Nö, muss ich nicht, läuft doch.
Ja, ja, genau.
Einen letzten Satz dazu, weil das wir gerade so aufgegriffen haben. Ich wollte damit gar nicht sagen, dass die Menschen nur rumjammern, sondern das war nur eine Beschreibung, also die mir so aufgefallen ist. Es sollte gar nicht heißen, dass es war gar nicht wertend. Das, in der Tat sind wahrscheinlich ganz viele ganz tolle Fortschritte dabei. Es war, ist mir nur so gerade in den Sinn gekommen.
Nee, völlig verstanden. Aber es gibt ja diesen Diskurs.
Ja, ja, ne? Natürlich.
Und vielleicht, um die Klammer einmal nur kurz aufzumachen, das sagen wir auch an anderer Stelle immer wieder, wenn wir über bleibewürdige Organisationen sprechen oder auch über Zumutungen. Uns geht es jetzt nicht darum, hier so totale Utopien zu schaffen und irgendwie zu sagen, na, so, wie können wir Dinge an vielen Stellen, die schon toll sind, vielleicht noch toller machen. Das ist natürlich auch ein gutes Ziel. Aber darum geht es uns vordringlich gar nicht, sondern uns geht es einfach darum, realistische, gut aushaltbare und deshalb eben bleibewürdige Situationen und Arbeitskontexte zu schaffen. Ne? Also so, aber deshalb, wir kennen diese Diskussion und wir bekommen das schon auch immer mal wieder so, ja Mensch, so, ne, soll jetzt noch alles besser werden oder können die sich nicht mal zusammenreißen? Darum geht es eben nicht. Ne? Aber der Diskurs ist ja da, von daher. Ja,
ja, und selbst wenn es so wäre, da ist ja dann euer Titel wieder. Also selbst wenn es so wäre, wenn die Leute halt gehen, genau, dann haben sie halt recht. Ja.
Genau, exakt.
Aber ich finde die Frage schön, ne? Also der Zumutung, das spitzt ja schon so ein bisschen zu für mich jedenfalls, der Begriff. Und sich dann aber mal hinzusetzen als Unternehmen, zu sagen, ja, was muten wir unseren Mitarbeitern eigentlich zu? Allein dieser Gedanke, der ist ja schon total stark, finde ich. Und vielleicht kommt man dann auf Lösung. Aber ich glaube, damit geht es auch weiter, ne?
Genau, wir sind ja schon so ein bisschen eingetaucht, haben schon einiges eben gestreift. Gibt es denn noch andere Dinge, die Organisationen tun können, um mit den auftretenden Zumutungen umgehen zu können? Oder gibt es vielleicht Dinge, die sie lieber lassen sollten?
Genau, wir haben es ja schon ein bisschen gestriffen. Genau, also jetzt haben wir auch so ein bisschen schon mal Zumutungen beschrieben. Wo kommen die eigentlich her? Was meinen wir eigentlich damit? Und wir haben auch relativ am Anfang der Projekte, die wir Thema gemacht haben, festgestellt, dass Organisationen eigentlich drei Möglichkeiten haben oder auf drei verschiedene Arten mit Zumutungen umgehen. Das ist einerseits, man kann die Zumutungen vergelten. Das habe ich auch vorher schon erwähnt. Mitgliedschaft in Organisationen, meistens werde ich irgendwo Mitglied, weil ich halt Geld dafür bekomme, was ich brauche, um meinen Alltag zu bestreiten. So, und das ist ein Thema und das heißt, wenn Zumutungen hoch sind und deshalb gibt es Schichtzulagen etc., Zumutungen vergelten, ist ein Hebel. Jetzt wissen wir aber auch, nicht in allen Branchen steht unendlich viel Geld zur Verfügung, vielleicht auch gerade in den Branchen, wo dann Zumutungen hoch sind. Aber trotzdem, das ist so naheliegend. Dann, das ist sehr spannend, gibt es den Hebel, wir nennen das Zumutungen abfedern oder vielleicht auch so ein bisschen kompensieren. Und da haben wir eben festgestellt bei unseren Kunden und Kundinnen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, dass sehr viele der Maßnahmen, die sie schon ausgearbeitet hatten, weil das Problem hatte sie vielleicht auch schon eine längere Zeit beschäftigt, eben an diesem zweiten Hebel Zumutungen eher abfedern, ansetzen. Und was ist das dann? Ne? Das ist dann die Teamfeier, das ist dann der Präsentekorb zu Weihnachten, das sind dann irgendwelche anderen Benefits oder das sind Dinge, die vielleicht auf die Kollegialität einzahlen, um bei der Sortierung auch zu bleiben, die Andi vorher erwähnt hat, diese drei Seiten. Also vieles der Abfederung von Zumutungen kann man eben auch in der Informalität von Organisationen finden, ne? Also durch guten Tausch. Also wenn ein Schichtmodell eben sehr ätzend ist, dann kann man eben Schichten tauschen und sich dadurch behelfen. Und ne, das ist sozusagen hier in der Informalität der Organisation beheimatet, hat aber auch wieder Folgeprobleme. Dazu kommen wir vielleicht aber auch später nochmal. Aber ne, so dieses Abfedern, also einerseits, weil es eh passiert, weil das einfach die Mechanismen in Organisationen sind, oder andererseits, weil eben eine Führungsebene oder ein HR eben vor allem darauf schaut und eben sagt, okay, was können wir denn hier tun, damit sich die Leute besser verstehen, oder was können wir denn tun, dass sich die Leute vielleicht auch wertgeschätzt fühlen, oder was können wir denn tun, dass hier der Zusammenhalt besser wird. So, ne? Also da wird ganz viel gemacht in dem Bereich. Und das Spannende ist, der dritte Hebel, wo wir eben eigentlich aus Metaplan-Sicht sagen würden, da sollte man ansetzen, das ist die Zumutungen, wie sie eben sind, zu reduzieren. Ne? Also, und da wäre unsere These eben, dass das meistens dann über Anpassungen in der Organisation geht, weil eben viele Zumutungen, so wie wir das auch in den Beispielen schon beschrieben haben, aus organisationalen Rationalitäten und Notwendigkeiten herauskommen. Und damit muss man sich halt beschäftigen und muss sich eben damit auseinandersetzen, was bedingt eigentlich diese Zumutung, was steckt da eigentlich dahinter, sei es Widersprüchlichkeiten in Programmen, sei es unklare Aufgabenstellungen, sei es unklare Priorisierungen, also die Liste ist unendlich, die wir da aufführen können, und aus unserer Sicht muss man eigentlich, das ist so einfach gesagt, aber die Ursachen angucken und verstehen, welche organisationalen Rationalitäten eigentlich dazu führen und sich dann damit auseinandersetzen, kann ich daran was ändern oder eben auch nicht. So.
Ja, diese Idee der Abmilderung, das ist ja auch das, was man in vielen Stellenbeschreibungen oder so schon liest. Ja, genau. Da steht dann, wir machen jedes Jahr ein Sommerfest oder so, wo ich dann immer denke, das ist also schön. Ja. aber das ist natürlich der Versuch, irgendwie zu sagen, ne, auf der, du hast bei uns, wirst du merken, Zumutung, aber wir kompensieren die irgendwie mit anderen Dingen. Und ich meine, das ist natürlich endlich, ja. Also
das riecht schon danach. Eigentlich, wenn man sowas in der Stellenbeschreibung liest, dann sollte man sich eigentlich schon denken, oh, da gibt's Zumutungen, die nicht abgegolten und an denen auch nicht gearbeitet wird, sondern
genau.
Also ja, nur so als.
Ja, ja, und vor allem
in einem Interview hat man uns den schönen Satz geschenkt: Niemand bleibt für eine Handvoll Trauben.
Ja,
das ist ja fast schon lyrisch, aber
genau so ist das. Ja,
fasst, glaube ich, genau das zusammen, was du sagst.
Ja. Ja, also ich glaube, wenn man da realistisch ist, dann ist wahrscheinlich die Bezahlung ein Hebel, der für manche funktioniert. Und natürlich dann das Dritte, und das ist auch das, was ich habe ja lange auch im Bereich Gesundheitsmanagement gearbeitet, keinem hilft ein Yogakurs, wenn Prozesse schlecht sind.
Exakt.
Also ein Yogakurs genau hilft auf jeden Fall, aber eben nicht gegen schlechte Prozesse. Und aber das ist ja oft die Idee, ne? Kompensiert dann durch irgendwie Entspannung oder was ist jetzt so Massage am Arbeitsplatz, was zurzeit so alles gibt, aber das kompensiert ja nicht wirklich das Problem, sondern das versucht auf die andere Seite der Waage irgendwas draufzulegen, was aber die Menschen natürlich irgendwie, die haben dann einen entspannten Nacken und ärgern sich immer noch eben über.
Naja, das hat ja sehr markantes Beispiel. Wir durften halt jetzt auch schon hinter Resilienzprojekten herputzen. Ne?
Oh ja.
Also da hat man dann erst gesagt, unsere Leute brauchen ein Resilienztraining. Und später hat man gemerkt, das allein war es wohl nicht. Da muss man vielleicht doch nochmal an die Gründe ran, warum jemand Resilienz brauchen könnte.
Ja.
Und das ist eigentlich der Kern dessen, was wir hier propagieren und wo wir genau hinschauen möchten.
Genau, das vielleicht. Also das ist sozusagen diese Dreier-Sortierung, vielleicht noch eine kurze zweite Sortierung, weil eure Frage war ja, wo schaut man hin, ne? Oder was ist denn hilfreich und was eher nicht. Und was wir eben auch erleben, ist, dass sehr viele, ich sag mal, herkömmliche Maßnahmen gegen Fluktuation am einzelnen Menschen ansetzen, ne? Und dann wird dann irgendwie immer überlegt, wie kann das Individuum mehr wertgeschätzt werden oder wie kann das Individuum gefördert werden oder so weiter. Also ein großer Fokus auf die einzelne Person. Ja, die einzelne Person ist irgendwie das Sichtbare, was aus unserer Sicht auch total Sinn macht, wenn eine einzelne Person zum Bleiben bewegt werden soll. Ne? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in der IT-Beratung mein Top-Talent habe in Abteilung Y und ich will unbedingt, dass diese Person bleibt, ja, dann muss ich mir was überlegen, was diese Person zum Bleiben bringt. Aus unserer Sicht oder zumindest auch aus Sicht unserer Projekte ist aber vor allem gerade eine hohe Fluktuation ein Kollektivproblem. Und deshalb kommt man da mit einzelnen Maßnahmen aus unserer Sicht auch nicht sonderlich weit. Und das führt dann wieder eher dazu, auf die Strukturen zu gucken und eben weg von der einzelnen Person, auch wenn das in der Regel ja nett und wertschätzend gemeint ist. Aber in der Regel kann man deutlich mehr Menschen einen deutlich größeren Gefallen tun, wenn man sie ignoriert, was wir an manchen Stellen ja auch sagen, und stattdessen eher auf die Organisation und auf die Strukturen schaut, die eben für einen Großteil der Zumutungen verantwortlich sind. Also das finde ich auch nochmal so eine wichtige Unterscheidung oder auch so eine Beobachtung aus, was macht man häufig und was sollte man vielleicht eigentlich eher tun.
Das finde ich total interessant. Also das ist ja auch bei euch, bei Metaplan, wir haben mit Judith Muster ja auch lange drüber geredet, dieses Thema Verschieben von Strukturproblemen auf Einzelpersonen.
Ja,
bei dem Thema erlebe ich das ehrlich gesagt auch häufig bei Führungskräften. Also da sind plötzlich die Führungskräfte, die kriegen dann lauter Workshops zum Thema gesundes Führen und irgendwie wertschätzend Feedback geben und so weiter. Und dann werden sie noch beglückt mit diesem Satz, Menschen verlassen nicht ihre Firma oder kündigen nicht der Firma, sondern ihrer Führungskraft. Und plötzlich ist die Führungskraft an allem schuld. Das entnehme ich mal euren Worten, würdet ihr auch als unzulässige Vereinfachung sehen.
Ja, oder um es mal anders zu wenden, also wenn man dem Beispiel folgt, was du beschrieben hast, dann muss man sich ja erhebliche Gedanken machen, wenn man von seiner netten Firma ein Coaching bekommt, weil das ja sozusagen fast schon der vor die Tür gesetzte Stuhl ist. Was wir aber erleben, und das ist dann vielleicht wieder der Weg zurück zur Bleibewürdigkeit, dass das Thema Arbeiten an Fluktuationsursachen ist ein recht persönlichkeitsschonender und konstruktiver Zugang, auch mit Führungskräften zu arbeiten, wo man vielleicht einfach nur sagt, er oder sie scheint es ja nicht so gut zu können. Da ist es tatsächlich ein ganz, ganz anderes Herangehen, wenn du sagst, lieber Herr Stamnitz, wir sehen, bei Ihnen sind die Fluktuationsraten ja doch in den letzten Jahren gestiegen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Stretch, weil das jedes Mal damit verbunden ist, dass Leute gehen, dass man auch mit knappen Ressourcen arbeiten muss. Kann man da nicht mal an die Wurzel rangehen? Können wir das Thema gemeinsam bearbeiten? Hat einen ganz anderen Geschmack als die Beispiele, die du genannt hast. Und insofern, das ist auch unser Erleben jetzt aus den Projekten, dass man über auch unterschiedliche Fluktuationsquoten je Bereich, je Region oder auch je Berufsfeld sich ganz gut vortasten kann an solche Themen, die dann auch zu, so ein Ankerpunkt sind, um auch über Führung zu sprechen.
Ja, und es bleibt halt aber doch dieses Grundproblem, dass wenn man dann diesen Ansatz, den ihr vorschlagt, verfolgt, den ich auch für den einzig gangbaren halte, dann muss man aber halt auch was ändern wollen. Ja. Und das ist ja das Problem oft.
Und können.
Können, richtig.
Das ist, glaube ich, wollen und können, weil ganz häufig ist man dann bei den Leuten, die vielleicht gerne auch was ändern würden, aber es eben nicht können in der Organisation. Und das könnte dann wieder eine neue Zumutung sein. Das kann man sich ja auch sehr gut vorstellen. Ja.
Jetzt kenne ich, Entschuldigung, Martin.
Zum Thema Kollektiv, weil wir das gerade hatten. Und Coaching. Mir hat kürzlich jemand erzählt, also man stellt sich ein Team von Teamleitern vor mit einem Vorgesetzten und da bekommt das ganze Team der Teamleiter plus Vorgesetzten ein Coaching und das oder eine Coaching-Begleitung und das muss wohl sehr gut wirken, weil alle an sich arbeiten und dann auch mit dem Teamleiter zusammen immer mal, also mit der Führungskraft dann zusammen Sessions gemacht werden und das hilft allen und das bringt alle voran, ja, weil das irgendwie auch nicht total festgelegt ist, der Rahmen des Coachings, sondern man kann da wohl auch hingehen und sagen, hier, ich würde, mein Arbeitsprozess stimmt nicht, hilf mir mal, das zu explorieren. Und dann wird dem Teamleiter geholfen, sein Problem zu bearbeiten mit einer externen Stimme. Und das ist schon, das stuft die Zumutung ein bisschen runter, weil es jemand gibt, der einem helfen kann. Ja.
Wenn das so läuft, wie du es beschreibst, ist es super. Ein Gegenbeispiel dazu haben wir auch gehört, auf die Frage, was bringt dich regelmäßig an den Rand der Kündigung? Oder was wäre für dich ein Kündigungsgrund, den du schon erlebt hast? Schlechte Workshops war die Antwort. Also wo Leute erlebt haben, okay, es ist allen klar, in dem Bereich läuft irgendwas nicht, dann macht man einen Workshop und dann passiert nichts. Und wenn das dreimal passiert ist, sagst du wirklich, also nee, das ist offensichtlich hier sind die Regler nicht beweglich, hier schafft man nicht die Strukturen, dass es ein Gelingen in diesem Team geben kann. Und dann ist es sozusagen, wenn man es nicht gut macht, kann es vielleicht sogar ein Fluktuationstreiber werden.
Ja, sehr spannend. Wir könnten noch lange weiterreden. Wir haben auch noch das Thema Veteranentag offen. Aber ihr habt, oder nicht aber, sondern und, ihr habt uns zum Abschluss 4 Thesen zu dem Thema mitgebracht, die ihr gerne noch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollt. Wir sind ganz gespannt. Legt mal los.
Ich fange einfach mal mit der ersten an. Also erste steile, in Anführungszeichen, These. Wir würden sagen, oder wir haben beobachtet, Retention hat meist keinen offensichtlichen Owner in der Organisation. Also es gibt keinen Chief Retention Officer oder es gibt keinen, weiß ich nicht, Chief Anti-Fluktuations Officer. Und das haben wir auch in unseren Projekten immer wieder festgestellt, warum das dann eben so schwer ist, vielleicht auch dieses Thema zu bearbeiten. Also in dem einen Fall, den Andi auch vorher geschildert hat, war es die Finance-Seite, ne? Die gesagt hat, Mensch, wir glauben, dass hier versteckte Kosten sind und wir glauben, dass wir was tun können. So. Aber wenn man jetzt mal in so eine Geschäftsführung reinschaut und da vielleicht fragen würde, wer kümmert sich bei euch eigentlich um Retention oder um Mitarbeitendenbindung, dann hat man häufig die Antwort, entweder, das muss jede Führungskraft für sich selber machen, ne? Also, und dann ist man wieder genau bei dem Punkt, man kündigt nicht der Organisation, sondern der Führungskraft. Oder aber vielleicht, dafür haben wir doch HR. So, ne? Also das ist ja auch sehr naheliegend. Und aus unserer Sicht, und das ist eben an der Stelle auch total unbefriedigend und frustrierend, HR hat gute Hebel für Recruiting und auch für Personalentwicklung. Ne? Also wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich brauche mehr Leute oder hier kündigen Leute und ich muss Stellen nachbesetzen, ja, dann wird mir HR dabei helfen können. Und auch, und da sind wir wieder bei diesem individuellen Kollektiv, wenn ich davon ausgehe, Fluktuation ist ein Individualproblem, dem ich zum Beispiel mit Personalentwicklung entgegenwirken kann, ja, dann kann ich auch HR angucken. Wenn es aber, wenn man jetzt mal unserer Denke folgt, wenn man diesem Gedanken folgt, eine hohe Fluktuation ist ein strukturelles Problem und hat strukturelle Ursachen, dann wird das mit HR sehr schwierig. Und das führt eben aus unserer Sicht dann häufig zu einem sogenannten Verantwortungsvakuum, wo man dann eigentlich nicht so genau weiß, wo man eigentlich hinschauen soll. Und das Gemeine ist, HR wird häufig angeschaut und die sind dann selber ein bisschen hilflos und ratlos. Die haben dann eben die Tools, die sie eben haben, entweder Recruiting oder Employer Branding oder eben vor allem Personalentwicklung oder vielleicht Coachings, dann auch aus diesem Bereich. Aber man kommt eben nicht auf diese strukturelle Ebene. Und ja, das ist häufig ein Problem. Genau, also ne, das ist für uns aus unserer Sicht so ein Thema, was macht es eigentlich schwer, sich mit Fluktuation oder mit Retention zu beschäftigen. Ja, häufig weiß man nicht so genau, wen man eigentlich in der Organisation dafür anschauen sollte oder wer das Thema auch vielleicht von sich aus treiben sollte.
Und das führt dann vielleicht sogar auch schon zur nächsten These,
ja,
nämlich der Frage, ob das vielleicht genau das Thema ist, auf die insbesondere interne Organisationsentwickler und Entwicklerinnen in Organisationen gewartet haben. Zumindest, und wir haben vorher gesagt, ist die Frage, darf ich, wofür bekomme ich ein Mandat? Zumindest, wenn man das richtige Mandat kriegt, um eben auch wirklich an die Strukturen ran zu dürfen, dann wäre die Frage, mit der wir uns gerade viel beschäftigen, wie kann man eigentlich Organisationsentwicklung in die Lage versetzen, dieses Thema zu adressieren und dann auch umfassend anzusehen in der Organisation, um dann natürlich auch die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen. Da ist jetzt jedenfalls mal unsere These, da ist grundsätzlich mal niemand besser geeignet als die Organisationsentwicklung, wenn es nicht ohnehin aus dem Top-Management kommt, was dem Ganzen natürlich auch sehr viel Rückenwind verleihen kann.
Und da ist dann eben die Frage, ne, wie viel Hebel hat eigentlich die Organisationsentwicklung? Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema. Das erleben wir eben auch in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Aber immerhin wäre vielleicht die Vermutung, die können so einen gesamtheitlichen, ne, so einen, ja, Blick auf die Gesamtorganisation, dass die das vielleicht gewährleisten können und dass es eben ein Thema ist, dass sie sich auch greifen können, um ja, damit relevant zu werden.
Fragen zu verhandeln, die nah am Arbeitsalltag sind.
Ja.
Wie machen wir eigentlich Dienstpläne hier? Oder wo tauchen regelmäßig Zielwidersprüche auf? Oder wo treffen in Organisationen sehr unterschiedliche lokale Rationalitäten aufeinander? Und in welchem Setting muss man die eigentlich bearbeiten, damit die zunächst besprechbar werden und dann eben auch ein gemeinsames Arbeiten verbessert wird. Also wir haben so Beispiele aus dem Handel, wo regelmäßig in der Logistik Paletten wahnsinnig vollgepackt werden, weil es natürlich toll ist, weniger Paletten in den LKW laden zu müssen. Dann ist es einfach effizienter. Und dann umgekehrt aber die Menschen, die Ware entgegennehmen, damit leben müssen, wenn die vollgepackte Palette von oben so viel Druck erzeugt, dass eben Ware beschädigt wird und man sich erstmal mit Putzen beschäftigt. Also das ist jetzt fast ein bisschen banales Beispiel und das könnte man auch unter dem Stichwort Prozessverbesserung bearbeiten oder wir wollen weniger Ausschuss bei Mehl haben. Aber gleichzeitig, wenn ich jeden Tag da stehe und mit dem Besen hinter den Mehlpackungen herwische, dann wird es vielleicht irgendwann auch eine Fluktuationsursache. Und da würden wir halt sagen, mit dem Besteck der Organisationsentwicklung kommt man an diese Dinge gut ran.
Dritte Hypothese, ich glaube, die haben wir so leicht, die haben wir schon ein bisschen erwähnt, aber einfach nochmal vielleicht auch provokant, Fluktuation ist eben vielleicht ein etwas leichtfüßigerer Einstieg, damit eben Führungskräfte ohne Gesichtsverlust Unterstützung annehmen können. Das hatte Andi ja vorher schon ausformuliert, eben nicht mit Herr Müller, Sie sind ein schlechter Chef, weil bei Ihnen gehen so viele Leute, da müssen wir eben mal drauf schauen, sondern ne, Herr Müller, wir sehen die Fluktuationsquote in Ihrem Bereich. Wir gehen davon aus, dass es dafür gute Gründe gibt, die vielleicht eben nicht an Ihnen als Chef legen. Lassen Sie uns da doch mal gemeinsam draufschauen, was da los ist und lassen Sie uns doch mal, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Haltung, ne? Lassen Sie uns doch mal verstehen, was da vielleicht dahinter steckt und wo wir vielleicht Sie dann auch als Person, als Führungskraft entlasten können, weil das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Sehr häufig sind es eben auch Stichwort drei Hebel, die Führungskräfte, die Zumutungen abfedern. Und das haben wir auch ganz häufig erlebt, dass das ein wahnsinniger Burnout-Treiber ist. Ne? Also dass das dann gerade Personen im mittleren und im unteren Management, die eben versuchen, da ihr kleines Team zu beschützen und die versuchen, ihr kleines Team von all diesen Zumutungen fernzuhalten, dass die eben dann auch unter dieser Last langsam ja Stück für Stück zusammenbrechen. Und es ist vielleicht für ein gut gemeintes Hilfeangebot ein guter Einstieg, sich darüber auszutauschen. Eben wieder weg von der Person, ja.
Ich habe erst gezuckt bei dem Punkt, aber ja, so wie du es gesagt hast, macht es Sinn, aber es muss natürlich dieser Übertrag da sein, das hat vielleicht gar nicht so viel mit Ihnen als Chef zu tun, weil sonst ist es genau wie das, wenn bei den Mitarbeiterbefragungen schlechte Werte rauskommen und dann die Vorgesetzten in den Senkel gestellt werden, zu sagen, was machst du da?
Exakt.
Ja, also diesen Punkt muss die Organisation mitgehen, sonst ist es nur eine andere Möglichkeit, Strukturprobleme wieder auf Menschen zu verschieben. Ja.
Eben, und genau das nicht, ne? Sondern also der Sprechtext muss dann eben sein, wir sehen das, wir glauben aber, es gibt gute Gründe, die nicht mit Ihnen zusammenhängen. So, also das ist das Wichtige an der Stelle. Ja. Und es mag ja auch immer schlechte Chefs geben. Also nur weil wir so viel über Strukturen und Organisationen sprechen, wollen wir das ja alles immer nicht komplett ausschließen, aber davon gibt es eben schon so viel. Und wir gucken ja immer eher drauf, was könnte man dann vielleicht anders machen oder was könnte man dann vielleicht noch machen. Genau. Und dann haben wir noch eine, Andi, oder?
Ja, last but not least, sozusagen, wenn man guckt, wo wir gerade hinschauen oder was uns beschäftigt, dann ist das detaillierte und granulare Erfassen von Fluktuationsquoten nach unserer Einschätzung auch ein guter Weg, um sich um Themen zu kümmern und sie auch quantifizierbar und besprechbar zu machen, die sonst vielleicht einem als etwas fluffy wegrutschen oder die gerade in so zum Beispiel ingenieursgeprägten Umfeldern so ein bisschen als nice to have belächelt werden. Ne? Also da geht es dann um Kultur oder um Change und dann kannst du schon zugucken, dass die ersten Menschen aussteigen und sagen, hat nichts mit Zahlen zu tun, ist nicht für mich. Und über so eine Fluktuationsquote oder häufig geht dem ja auch noch eine Krankheitsquote vorweg, dass man sagt, das ist vielleicht sogar so ein Indikator, dass irgendwann Fluktuation folgen könnte. Über diese Art von Zahlenwerk kommt man eben auch gut an Themen ran, für die einem sonst vielleicht die ganz praktische Handhabe und die Messbarkeit fehlen würde. Man kann dann eben auch Zeitreihen sich angucken, kann sagen, sind wir eigentlich auch aus dem Blickwinkel des Ingenieurs besser geworden.
Ja, also sorry, dass ich da so mit so leichten Abers komme. Genau diese Diskussion hatte ich neulich mit einem Kollegen. Das ist halt immer schwer mit der Kausalität. Ne? Man hat ja keine Vergleichsgruppe, kein Change oder doch Change bekommen hat oder so. Aber natürlich, also die, wenn man davon ausgeht, dass solche Maßnahmen Fluktuation verhindern, dann würde eine gesunkene Fluktuation das natürlich rückmelden. Ich habe selber ja auch in einem großen Konzern oft erlebt, dass man letztlich so viele Effekte in solchen Fragen wie Krankheitsquoten drin hat, dass man letztlich wenig sagen kann. Aber es ist ja vielleicht ein Baustein.
Manchmal ist es ja nur ein Baustein, um überhaupt Legitimation zu erzeugen, ne? Dass das Thema überhaupt angesprochen werden darf, dass es einen Platz in der Sitzung bekommt, dass ein Projekt gestartet werden kann. Dafür brauchst du es halt manchmal.
Wir mögen das ja auch nicht. Ne? Also wir sind da auch immer eher so, wenn irgendjemand kommt, und wie messen wir das jetzt?
Ja, genau.
Sind wir auch immer so, ja, okay, wir müssen was sagen. Weil eben genau wie du sagst, Kausalitäten und so weiter, es ist verdammt schwierig. Und eben, wie Andi sagt, dann es kann eine Möglichkeit sein. Ne? Also es kann einfach ein Thema sein, wo es einem hilft. Auch vielleicht für interne Beratende oder sagen wir mal gerade für die OE-Organisation. Also gerade wenn wir in so Projekten sind, werden wir von vielen Leuten immer wieder gefragt, wie schaffen wir das denn in der Organisation? Also wir wissen das alles, aber wie schaffen wir es denn, dass wir uns irgendwie mit solchen Themen auseinandersetzen dürfen, dass wir Mandate dafür bekommen etc. Und da können halt solche Hard Facts leider manchmal helfen. So.
Ja, bin ich voll bei euch. Jetzt hätten wir eigentlich einen tollen Schlusspunkt, aber nichts ist schlimmer als offene Enden.
Ah,
und du wolltest...
Der Veteranentag.
Den Veteranentag.
Hoffentlich wird das Sarah. Auch ein gutes Ende. Also genau, wo ich nochmal hinaus wollte drauf oder wofür ich es ein gutes Beispiel fand, waren für diese drei Hebel. Ne? Also wo wir eben gesagt haben, Zumutungen vergelten, abfedern oder eben wirklich was an den Zumutungen ändern. Und ich finde, es ist so ein schönes Beispiel dafür und da kommt auch so ein bisschen die Schauseite irgendwie mit rein. Also ja, das ist was, also ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, das ist was Schönes, Sichtbares, was eine Anerkennung gibt. Es wird mir aber, und jetzt bin ich irgendwie sehr hart, es wird mir bei meiner posttraumatischen Belastungsstörung nicht helfen. So, ne? Also diese Zumutung oder auch Ergebnisse, die oder Folgen, die aus einer Arbeit kommen und andere Zumutungen, die ich zum Beispiel habe, wenn ich Teil einer militärischen Organisation bin, die wird dieser Veteranentag einfach nicht lösen. Ne? Also es ist ein schönes Bild, es ist ein Abfedern. Es hilft vielleicht, solche Themen leichter besprechbar zu machen. Aber ich finde, es sortiert sich so schön ein in unsere Logik, weil es tut einfach nichts an den Zumutungen per se. Und man, also ich glaube, vielleicht kann man da dann die Klammer zumachen. Wir würden auf gar keinen Fall sagen, das nicht machen. Man sollte das tun. Aber man sollte nicht das tun in dem Glauben, das wird's lösen und das kann die einzige Lösung sein und damit sind dann alle happy und können mit den Zumutungen gut umgehen. Ne? Also kann eine wunderbare flankierende Maßnahme sein, das kann Räume öffnen und das haben übrigens auch alle anderen Arten von Werten, also so sehr viele Dinge, die Organisationen ja irgendwie tun, die wir so ein bisschen auf die Schauseite stellen würden, das hat alles seine Legitimation, nur es wird in der Regel nicht Menschen zum Bleiben veranlassen, wenn an den eigentlichen Zumutungen nichts verändert wird. Und an das hatte ich vorher gedacht, als du den Veteranentag angesprochen hattest.
Ja, sehr gut, danke.
Ja, danke euch beiden. Ein sehr schönes Ende von meiner Seite. Wir fragen trotzdem immer gerne, haben wir irgendeinen Punkt noch vergessen, irgendeine Frage euch nicht gestellt, wo ihr beide sagt, das müsst ihr noch loswerden, damit das ein runder Abschluss für dieses schöne Gespräch ist.
Nö.
Was wären denn, darf ich eine Frage an euch stellen?
Ja, natürlich.
Was sind denn eure Top-Zumutungen? Was hat euch schon mal zur Kündigung gebracht? Das fragen wir immer ganz gerne.
Aus der Zumutung raus, weiß ich, doch, genau, ich war mal Führungskraft. Genau, und quasi diese, ne, so Teamleiter und ein bisschen größer, so die erste Stufe und ich habe nach einem Jahr hingeschmissen, weil es so anstrengend war und das war so absurd teilweise, was da gefordert war, dass ich noch nicht mal über eine 20-Euro-Software-Lizenz entscheiden durfte und bei Führungsstufe 1 anfragen musste und ich war Führungsstufe 5 und es da sogar noch Diskussionen gab, wo ich dachte, Leute, was das für ein Geld kostet, wegen 20 Euro, ich lege es selber auf den Tisch, aber das geht ja nicht, weil es im Bestellprozess muss. Also da war irgendwann, da hat es angefangen zu kriseln bei mir. Ich glaube, da habe ich noch nicht ganz hingeschmissen, aber ich sage, okay, ich glaube, das war so ein Fall, der hat tief gesessen und den Nagel einfach ein bisschen tiefer ins Fleisch gehauen. Und da, ja, ab dann kieselt es immer mehr. Also das war so, das ist so ein Thema, das mir direkt einfällt.
Ja.
Top 2, ach, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht, aber super Beispiel.
Ich will was anderes.
Ja.
Ja, bei mir war es die mangelnden Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? Großkonzern war toll, aber irgendwann kam man an den Punkt, wo man das Gefühl hatte, ich würde einfach gerne mal was machen, ohne dass das erst in 1000 Runden mitgenommen werden muss und dann irgendwie völlig verändert aus irgendwelchen Gremien wieder zurückkommt. Also gar nicht im Bösen, das war eine tolle Zeit dort, aber das war so, wo ich dann gemerkt habe, mich zieht es in die Selbstständigkeit, ich möchte gestalten können.
Cool. Super Beispiele, ganz klassisch.
Ja, prima. Ja, Florian, wenn ich richtig gerechnet habe, ist es die vierte Metaplan-Runde, richtig?
Wow.
Judith Muster zweimal, Andreas Hermwille und jetzt ihr.
Nee, und Celio noch.
Ach so, Celio auch noch. Noch eins mehr. Wunderbar. Immer wieder gerne. Es sind immer ganz tolle Gespräche und meist basierend auf Büchern oder White Papers. Genau. Ja. Speaking of the White Paper, wir werden es verlinken.
Cool.
Wenn ihr wollt.
Gerne lesen, gerne Feedback. Ja. Ja, was auch immer.
In diesem Sinne, vielen Dank und bis irgendwann mal wieder.
Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Ciao.
Ciao.